Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk hier auf meinsportpodcast.de, der GT- und Langstrecken-Podcast. Jederzeit wöchentlich am Mittwoch und Freitag. Wir schauen auf die Saisonvorschau FIAWC und auf die 1000 Meilen von Sebring und natürlich auf das 12-Stunden-Rennen von Sebring in dieser Saison und natürlich auch noch auf die Nürburgring-Langstreckenserie in Teil 2. Und das jetzt eben in den kommenden Minuten. Da haben wir eigentlich geplant gehabt, dass wir noch jemanden zu Gast haben, nämlich André Wiegold. Der konnte aber zeittechnisch tatsächlich leider nicht, aber machen wir ihn da nicht böse. Ist ja am Wochenende wieder am Mikrofon, muss sich da natürlich auch wieder vorbereiten. Deshalb da nochmal Grüße raus an André. Den hört ihr dann wieder am Wochenende bei Motorvision TV bei den 12 Stunden von Sebring. Schauen deshalb aber nochmal speziell drauf auf die FIAWC, nämlich auf den Prolog, der ja an dem vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Da war eine Sache ganz klar, nämlich dass Toyota mal wieder ganz weit vorne steht. Und da hat man anscheinend mal wirklich gezeigt, was man kann bei Toyota. Hingegen überraschte Cadillac mit dem LMDH-Fahrzeug und man konnte tatsächlich Paroli bieten. Hingegen hat ja Toyota 3 der insgesamt 4 Test-Sessions gewonnen und bei Cadillac gewann man eben diese zweite Session am Samstagnachmittag. Dort ja das Cadillac-Fahrzeug am schnellsten gewesen. Gehen wir aber nicht direkt auf die einzelnen Sessions ein, sondern eher auf die Zeiten der schnellsten Sessions. Dabei muss man natürlich auch sagen, dass nicht unbedingt alle Autos das gezeigt haben, wenn man das mal wirklich so sieht. Die schnellste Zeit aus dem Prolog ist das Auto mit der Nummer 7 von Toyota 48208, was dort gefahren worden ist. 2 Zehntel oder nicht mal 2 Zehntel, sondern ein paar Tausendstel dahinter war das Schwesterauto von Toyota mit der 48216. 2 Zehntel hingegen dahinter das Cadillac-Fahrzeug mit der 2, mit der 48.4. 5 Zehntel dahinter hingegen das Auto von Porsche 963. Das Auto mit der Nummer 5, 48957, mit den Fahrern eben rund um Frederik Markowiecki. Schwesterfahrzeug eben von Porsche, die 6, dann dahinter mit 49,2, also nochmal 3 Zehntel dahinter. Dann kommt erst die Ferraris, 49,30, das Auto mit der Nummer 50, dann mit der Besetzung ja auf dem Fahrzeug mit Antonio Foco, Miguel Molina und Niklas Nielsen. Dann die beiden Peugeots 94 mit 49302 unterwegs gewesen, mit der insgesamt siebtbesten Zeit. Dahinter dann das Schwesterfahrzeug, 2 Zehntel dahinter mit der 93. Die 94 habe pilotiert von Loic Duval, Gustavo Meneses und Nico Müller und Paudi Resta, Mikkel Jensen und Jean-Eric werden eben auf dem 93er Schwesterfahrzeug unterwegs. 49,5, also 5,73, also fast eine ähnliche Zeit wie die Peugeot-Mannschaft, legte das Schwesterauto von AF Corse Ferrari hingegen zurück mit der 49,573, die man dort als neuntbeste Zeit hinlegen konnte. Und das sind jetzt im Endeffekt alle Hybridfahrzeuge. Die beiden Nicht-Hybridfahrzeugen hängen hingegen komplett hinterher. Nämlich das Auto von Lloyd Vanwall Racing mit einer 50038 und von Glickenhaus 51173. Obwohl man sagen muss, von Glicken aus werden wir sicherlich noch mehr sehen können. Denn was man letztes Jahr auch im Qualifying gezeigt hat, das kann man sicherlich dann auch wieder in diesem Jahr auf die Strecke zaubern. Bei Wout van Aert sieht es hingegen anders aus. Da muss man halt eben schauen, wie man das Ganze über die Bühne kriegt. Da hat man ja gerade mal 147 Runden abgespult. Gerade mal 8 Runden mehr als Peugeot mit der 93, die sie ja tatsächlich auch einen Unfall hatten und dadurch einige Sessions und einige Testkilometer nicht fahren konnten. Genauso auch wie Ferrari mit der 51, das Auto auch schwer beschädigt nach Unfall. Deshalb konnte man tatsächlich eine Test-Session nicht teilnehmen. Der Rundenabspulkilometerfresser, kann man wirklich sagen, waren die wieder die beiden Toyotas. 301 Runde ist man da bei der 8 gefahren. Die Truppe rund um Sebastian Buemi, Brandon Hartley und Ryo Hirakawa. Und das Schwesterfahrzeug mit der 7 mit 286 Runden von den Debütanten oder von den ja, Nicht-Dominatoren, muss man wirklich sagen. Dahingegen Porsche und Peugeot mit ähnlichen Kilometern bzw. Runden und zurückgespult 226 bei Porsche mit der Nummer 5 und mit der 94 bei Peugeot 225 Runden. Ähnlich liegt man da auch bei Ferrari mit 221 Runden mit dem 50er-Fahrzeug und Cadillac mit der 2 mit 218. Eine kleine Lücke muss hingegen dann Porsche mit der 6 machen. Dort ist man dann 207 Runden gefahren und Glickenhaus eben unter der 200, deutlich unter der 200er Marke mit 160 Runden. Aber wie gesagt, Glickenhaus so ein bisschen natürlich das Thema, was wir dann erleben werden im Qualifying, sicherlich dann am Freitag, nicht am Freitag, am Donnerstag, was man dort machen kann und wie dort die Performance liegt des Fahrzeugs. Sicherlich geht da noch mehr bei der Truppe rund um James Glickenhaus. Dafür hat man ja auch schon Erfahrung mit dem Auto aus dem letzten Jahr gesammelt. Wird sicherlich auch interessant sein, wie sich das über die ganze Saison entwickeln wird bei Glickenhaus Racing und dem 7er und 8er Konstrukt. Gerade was man ja auch so hört, war ja auch bei den Testtagen Maximilian Götz zugange. Der wird ja aktuell heiß gehandelt bei Glickenhaus Racing, auch gerade in Richtung Le Mans, um da sich je nachdem einen Startplatz bei die Glickenhaus Racing zu ergattern und je nachdem vielleicht mal bei einem Rennen in das Fahrzeug hineinzusteigen und auch mal Kilometer sammeln zu können. Das ist so ein wenig bei Glickenhaus Racing natürlich auch so ein Thema, wenn man natürlich mit jemandem handelt als Fahrer, den man aktuell vielleicht noch nicht so unbedingt auf dem Visier hat. Wird sicherlich interessant sein bei Glickenhaus Racing, wie man sich da über die Saison performt. Beim zweiten Nicht-Hybrid-Fahrzeug bei Van Wall Racing, mit dem Auto mit der Nummer 4, Dom Dillman, Esteban Guerri und Jacques Villeneuve. Esteban Guerri ja aus der Tourenwagen-Szene bekannt, Jacques Villeneuve ja dann doch eher aus der Formel 1, lange Zeit ja dann doch eher in dieser Tourenwagen-NASCAR-Serie dann doch mal eher teilgehabt und Tom Dillmann kommt ja im Endeffekt so ein bisschen aus dieser Schiene Langstrecke, ja auch hier und da mal Einsätze in den Prototypen gehabt und von daher sollte das sicherlich eigentlich für Tom Dillmann dann doch ganz gut laufen, aber sicherlich wird es die Frage sein, wie Van Wall Racing sich dort mit dem Van der Velde 680 dort schlagen wird. Sicherlich ein Auto, was man noch über die Saison verstehen muss. Gerade auch natürlich im Hinblick von Le Mans muss das Durchhaltevermögen des Autos erstmal gewährleistet werden, bevor man natürlich auf irgendwelche Performance-Punkte schaut. Deshalb das Auto dann doch eher abgeschlagen, ähnlich wie Glickenhaus. Aber da ist zumindest das Potenzial bei der amerikanischen Truppe vorhanden, nicht viel gegen bei dem Team aus Österreich. Sicherlich interessant sein wird, wie sich die Neuankömmlinge schlagen werden bei den 1000 Meilen von Sebring. Und damit schlagen wir im Endeffekt auf dieses Wochenende direkt hinauf. Dort ja, was man pace-technisch ansehen kann, Porsche, Cadillac und auch Peugeot fast an einem Schlag zu sehen. Auch natürlich Ferrari, da so ein Thema mit, würde ich mal sagen, ein wenig Abstand. Peugeot, muss man sagen, die haben ein wenig mehr Konstanz gezeigt als vielleicht die Mannschaft von Ferrari. Deswegen könnte man tatsächlich Peugeot eher vor Ferrari sehen. Aber das muss sich sicherlich natürlich in den freien Trainings, die wir Aufnahmezeitpunkt heute erleben werden, herauskristallisieren. Und natürlich auch am morgigen, also am Donnerstags-Qualifying, was wir dann auch dann in der deutschen Nacht erleben werden. Wird sehr sicherlich interessant sein. Wie gesagt, es ist Preseason-Testing. Es ist ein Prolog. Es ist nichts, was wir hier zu viel hineininterpretieren können. Wie gesagt, in den Long-Stint-Zeiten kann man da sicherlich hier und da immer irgendwas sehen. Aber ja, ich bin mal gespannt, gerade auch was das Thema BOP angeht, wie sich das schlagen wird, wie der ACO da zumindest zu den LMDH-Fahrzeugen steht. Da natürlich im Fokus der Porsche und das Auto von Cadillac, was in der Balance of Performance Einstufung vielleicht einen Nachteil erhandeln könnte. Demnach erstmal nämlich nicht der Fall, denn der ACO hat sich da den IMSA BOP angeschlossen und man wird da mit einer ähnlichen, wenn nicht sogar der gleichen, also man fährt mit der gleichen BOP, zumindest bei Porsche und bei Cadillac, also wird man hoffentlich die gleichen Zeiten sehen. Das werden aber, je nachdem, die Reifen Pneus dann ausmachen. Dort fährt man ja in der WEC einen etwas weicheren Satz als wie in der IMSA. Dort ja das Reifenwechseln ja auch mittlerweile limitiert worden, wie es ja auch schon dann in der WEC dann jetzt in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Auch eine Änderung, was das Thema Reifen angeht, sind die Reifheizdecken, die nicht mehr erlaubt sind, beziehungsweise nur noch eingeschränkt erlaubt sind. Von daher sicherlich da auch interessant, wie das ganze Thema dann natürlich ablaufen wird. Aber wie gesagt, das Testen des Prologs, ja, hier und da natürlich mit ein paar Unfällen, das gehört natürlich auch zu irgendwie zu einem Prolog dazu. Auch natürlich in der Top-Kategorie der Hypercar-Klasse. Viel tatsächlich zu den LMP2-Fahrzeugen ist nicht zu sagen. Dort das WRT-Fahrzeug ja von der 41, Rui André, Robert Kubica und Louis Deletras, das schnellste Auto gewesen im Test. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die LMP2 ja grundsätzlich so ein Thema für sich sind. Da natürlich viele Favoritenteams, Prema dabei, Jota natürlich dabei, die ja jetzt vorerst mal zwei Fahrzeuge an den Start bringen. Dann die Alpine 11 Teammannschaft, die ja noch in dieser Saison jetzt vorerst nochmal dabei sind. Und natürlich dann, wie gesagt, die WRT-Mannschaft, die ja dann auch diese Saison LMP2 noch mit am Start sind. Dann schauen wir noch auf die GTE AM-Klasse bei den Tests von Sebring. Dort schlägte tatsächlich die Iron Dames-Mannschaft wieder auf sich aufmerksam bei dem ersten Tag des Testings und der ersten Erfahrungskilometer, also wirklich auf dem Porsche 911 RSR aus dem Jahr 2019, ergatterte man sich zweimal gleich die schnellste Zeit, sowohl auf dem Testtag am Morgen sowie auch am Nachmittag 59.913 am Vormittag und 59.201 am Nachmittag. Hingegen auch die Iron Links Mannschaft grundsätzlich gut aufgestellt. Am Vormittag das 60er Auto mit Schiavoni, Cressoni und Piccarello auf der zweiten Position hinter Bouvier, Gatting und Frey unterwegs. Und in Test Nummer 2 am oder beziehungsweise am Nachmittagstest am Tag Nummer 1 war es dann ebenfalls, wie gesagt, Bouvier, Gatting und Frey. Dort dahinter dann Constantini, Mann und Depauw und Dempsey, Proton Racing mit Reed, Pedersen und Andlauer dann auf der dritten Position am Nachmittags zu sehen. Und grundsätzlich muss man sagen, auch für den zweiten Tag sah es ja für die Truppe rund um die Iron Dams Mannschaft nicht schlecht aus. Zwar war man nicht schnellster, die Project Bond Mannschaft rund um Hiet, Jannat und Cairoli schnellste mit 59.170. Die Truppe rund um Bouvier, Gatting und Frey dann auf 3 und Iron Links mit dem 60er Fahrzeug auf der 2 zu sehen. Sicherlich Favorit hingegen die Corvette Racing Mannschaft tute sich zumindest etwas schwer, auch an dem zweiten Tag. Nur die 8 beste Zeit mit 59.393. Das fällt hingegen aber ziemlich knapp, muss man wirklich sagen. 2 Zehntel von Platz 8 auf Platz 1. Und da hingegen von 14 Autos, die da an den Start gehen, 12 bzw. 11 innerhalb der einer Sekundenmarke und das sogar ganze 9 Fahrzeuge innerhalb der ersten halben Sekunde. Also wie gesagt, die GTAM bleibt auch weiterhin spannend in der letzten Saison der GTE-Fahrzeuge und an dem Nachmittag des zweiten Tages konnte sich tatsächlich die GR Racing-Truppe mit Rainride, Pereira und Barker durchsetzen. Perez Compunk, Vado und Rovera mit Richard Mill, AF Corse auf der 2 und Project One AO mit Hyatt, Jannert und Cairoli auf 3. Wie gesagt, es bleibt knapp, auch hier die ersten 10 innerhalb einer Sekunde. Also von daher sicherlich interessant sein, wird es sicherlich auch dort in die GTAM zu schauen, vor allen Dingen die letzte Saison der doch so geliebten, durchaus geliebten GTE-Klasse. Da schauen wir dann in der Saison 2023 auch nochmal detaillierter sicherlich darauf, wie die letzte Saison der GTE-Klasse da verlaufen wird. Schauen aber oft mal auf die Zeiten, auf die Track-Times, die wir jetzt erleben werden am kommenden Wochenende. Haben FP1 vorstehen heute noch am Mittwoch. Das ist unsere unsere Aufzeichnungsperiode der Mittwoch, am heutigen Mittwoch eben. Das FP1 15.55 Uhr für euch. Wir veröffentlichen ja dann diese Ausgabe am Donnerstag. FP2 dann nachts 21.35 Uhr, beziehungsweise am Abend, nicht nachts, so. FP3 dann live zu sehen bei discoveryplus-eurosport.de oder in der WEC-App, die in diesem Jahr wieder neu dabei ist, komplett neu aufgestellt, die FIA-WEC-TV-App. Die könnt ihr abonnieren, wenn ihr wollt, und da könnt ihr dann das FP3 sehen und das Qualifying 1, 2 und 3, ja auch mit einem komplett neuen Qualifying-Format zu sehen. Die WEC eben mit 3 Qualifying-Segmenten in diesem Jahr und das eben ab 23.30 Uhr und ab 17 Uhr sehen wir dann das Rennen bei folgenden Sendern. Wir haben einmal Eurosport 1, die werden übertragen ab 16.30 Uhr bei Eurosport 1, dann wird man sich bis insgesamt, also wie gesagt, 16.30 Uhr wird man dort beginnen mit der Übertragung aus Sebring. Bis 19.10 Uhr, da wird man dann unterbrechen mit der Übertragung der Frauen-Bundesliga. Dort geht man dann raus und dann geht man wieder rein ab 21.15 Uhr. Bis zum Ende um 0 oder um 1.25 Uhr geht es dann bis zum Ende hinein dann bei Eurosport 1, also verpasst man vielleicht 2 Stunden des Rennens, das ist jetzt vielleicht nicht so fatal. Hingegen kann man dann auf der Plattform eurosport.de, wenn ihr das abonniert habt, oder dann auf Discovery Plus das Rennen weiterhin live verfolgen, dort im Originalkommentar dann mit den Kollegen Patrick Simon, Uwe Winter und Konsorten, dort dann eben im Player, beziehungsweise bei eurosport.de, der Player wurde ja eingestellt, und dann bei Discovery Plus in voller Länge zu genießen. Dann gehen wir noch rüber zu Nitro, die zeigen das Rennen ebenfalls auch, und dort wird man eben dabei sein, nämlich am Freitag 17 Uhr sport.de und ab 0 Uhr im Free TV, dort dann eben das Rennen von Sebring dann auch live zu sehen bei sport.de im Livestream. Also da auch die Möglichkeit, quasi kostenfrei das Rennen auf dieser Weise dann zu verfolgen, ohne großartige Unterbrechung. Wie gesagt, WEC ist dann auch wieder bei Nitro wieder zu sehen ab dieser Saison und natürlich das Highlight dann 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Blicken wir noch ganz fix auf die IMSA World Tech Sportscar Championship. Dort ja das 12 Stunden von Sebring am Start. Da haben wir dann am Samstag unser Rennen. Schauen hingegen dann auf die Starterliste. Natürlich ein großes Thema. Die Manipulation von Meyer Shank Racing wird sicherlich auch noch da ein Thema sein, wie sich das Ganze auswirkt. wirken wird über die Saison 2023 hinweg. Da werden wir sicherlich dann auch nochmal vertieft eingehen nach dem Rennen, vor allen Dingen, was vielleicht mögliche Performance-Ausmaße angeht. Wie gesagt, ein wenig haben wir ja schon auf die Starterliste eingegangen. Es ist jetzt nicht viel Neues dabei im Endeffekt bei der 71. Ausgabe dieses Mobile One 12 aus auf Sebring, zumindest bei der GTP-Klasse. Da haben wir 8 Fahrzeuge, eins ja rausgenommen von Cadillac Racing, nämlich die 02. Die werden wir dann bei dem WEC-Lauf sehen. Wie gesagt, Sebastian Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon unverändert, die Cadillac-Truppe genauso auch wie Wheel Engineering mit Peter Budarani, Alexander Sims und Jack Aitken. Und im Endeffekt bleibt es da auch wirklich so dabei. Für die Porsche-Truppe teilweise, zum Beispiel für Michael Christensen, eine Doppelaufgabe ist ja dann noch bei den 1000 Meilen am Vortag noch dabei. Also sicherlich eine interessante Aufgabe natürlich da auch zu sehen. LMP2 haben wir 8 Einträge zu vermelden. Sicherlich da auch natürlich viele Rückgänge aufgrund dessen, dass ja natürlich beim 24-Stunden-Rennen von Daytona einige dabei sind, die jetzt über die Saison nicht dabei sind, wie zum Beispiel das gewinnende Team, nämlich Proton Competition. LMP3 hingegen haben wir noch zum Beispiel aus deutscher Sicht die MSGT-Mannschaft, die dabei ist. Mühlner Motorsport ja eigentlich immer meistens ja nur dann bei den Rolex 24 dabei. Corvette Racing mit auch unverändert in der GTE Pro. Wie gesagt, eine Änderung haben wir in dem Sinne mit Daniel Serra, Davide Rigon und neu dabei Gabriel Casagrande aus Brasilien. Der wird das Team dann auch weiterhin dann in dieser Langstreckensaison unterstützen. Weiterhin gegen haben wir mit dabei das Auto auch von Turner Motorsport und die Sieger dann von WeatherTech Racing eben Mercedes. 20 Autos haben wir dann in der GTD-Klasse. Dort eigentlich auch größtenteils somit unverändert in diesem Konstrukt tatsächlich in dem Sinne nicht wirklich großartiges Neues zu vermelden aus der GTD-Klasse. Letztes Jahr gewonnen die GTP bzw. die DPI-Klasse. In letztem Jahr gewonnen Earl Bamber, Alex Lynn und Neil Jani, also das 02-Auto von Cadillac Racing. In LMP2 waren es ja Baden Keating, Mikkel Jensen, Scott Hoffaker im P1 Mafeisen-Auto. Joe Barbosa, Matt Jacobson und Lance Weasley im John Creech Motorsport Auto in der LMP3. In der GTD Pro war es letztes Jahr die Corvette Racing Mannschaft mit Garcia, Taylor und Katzberg. Und GTD war es für die Settila Racing Mannschaft erfolgreich mit Roberto Lacorte, Giorgio Saganito und Antonio Fuoco. Respect the Bums bleibt weiterhin Thema. Natürlich auch bei der FIA WEC, genauso wie in der IMSA. Deshalb wird es grundsätzlich, muss man sagen, ein Highlight sein, wie man das da verfolgen wird. Die IMSA-Saison 2023 dann auch, wie immer, auf dem Sebring International Speedway. Haben natürlich auch das Qualifying für euch dann zu sehen bei den Kollegen von IMSA TV 9.10 Uhr am Morgen in der amerikanischen Zeit oder um 14.10 Uhr in der deutschen Zeit dann zu sehen bei IMSA TV. Und für die, die das Rennen nur verfolgen wollen, IMSA TV dann auch für euch am Start dann um 10.05 Uhr amerikanischer Zeit. Und in deutscher Zeit dann eben 15.05 Uhr IMSA TV, dann bei Peacock in den USA oder in Deutschland. Wenn ihr es im deutschen Kommentar sehen möchtet, dann auch mit Kollege André Wiegold zu sehen ab 15 Uhr bei Motorvision TV, dann auch wie immer über die komplette Distanz live in Deutsch und dann auch tatsächlich in optional der US-amerikanischen Sprache. Dabei haben wir noch vergessen, die IMSA Michelin Pilot Serie, die startet am Donnerstag für euch dann heute ab 18.15 Uhr dann auch zu sehen bei IMSA TV. Machen ein kurzes Päuschen, legen damit so ein wenig die Sebring Superphase zurück, blicken dann damit Nächste Woche wieder drauf, wird also eine volle Woche sein, denn wir haben ja noch was für euch. Zweiter Teil, nach einer kurzen Pause geht's hier weiter, nämlich mit der Nürburgring Langstreckenserie, mit dem Vorausblick und der Starterliste für NLS Nummer 1. Ich würde mal sagen, es bleibt weiterhin spannend und bleibt hoffentlich dran. Bis gleich, nach der Pause, hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
Tor! 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück aus der Pause, hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf die aktuelle Saison der Nürburgring Langstreckenserie. Am vergangenen Wochenende ja der Test gewesen, die Test- und Einstellfahrten, die aber größtenteils übersät waren von ja, Schnee, von Witterungsbedingungen, die jetzt nicht unbedingt zum Testen eingeladen haben, gerade der Samstag, der ja für Furore gesorgt hat, nämlich dass ja der komplette Ausfall dieses Tests dann dort erfolgt worden ist, aufgrund eben von Schnee und Witterungsbedingungen, die jetzt nicht unbedingt zum Testen eingeladen haben. Sonntag sah es hingegen dann besser aus, morgens dann noch etwas Nebel, aber dann am Nachmittag ging es dann wieder los, tatsächlich mit einigen Bildern von der Nordschleife. Zeiten gab es ja offiziell nicht, damit können wir da zu diesem Test auch dann doch relativ wenig Aussagekräftiges tätigen. Schauen wir aber generell mal auf die News, die es so grundsätzlich gab und mal zu einigen Änderungen für die Saison 2023. Und das betrifft einige dann doch sehr gute, nämlich so, dass Permit-B-Fahrzeuge in dem Sinne jetzt wieder deutlich in einem Faktor oder in eine Position kommen werden, die wir so jetzt in den letzten Jahren nicht so gefunden haben, nämlich mit alten Cup-Fahrzeugen, wie zum Beispiel aus der ehemaligen Mini-Challenge, sind in den V-Klassen ausgeschlossen, weil sie nie Straßenzulassung gekriegt haben. Von den technischen Daten her passen sie aber vollkommen in die VT1 rein. Das Pendant dazu ist die SP2T, hier ist aber allerdings eine Permit A vonnöten. Der DMSB schafft aber für diese Fälle nun eine Lösung, die noch mehr kostengünstige Fahrzeuge die Teilnahme an diesen Rennen ermöglicht. Mittels eines Antrags kann für entsprechende Rennfahrzeuge eine Zulassung erlangt werden, um mit einem Permit B Fahrzeug dann in der SP2T eben wie zum Beispiel mit diesem Mini-Challenge Fahrzeug dann zu starten. Die Klassenaufteilung in der Permit A und Permit B erfolgt grundlegend anhand des Leistungsgewichts. Liegt es oberhalb von 4,2 Kilogramm pro PS, handelt es sich um ein Permit B-Fahrzeug, darunter Permit A. Das Leistungsgewicht spielt auch bei der Ausnahmeregelung eine Rolle. An Fahrzeugen, die eine B-Zulassung in den Specials-Klassen beantragen, wird eine Luftmengenberechnung vorgenommen. Bei Fahrzeugen im Grenzbereich kann auch zusätzliches Gewicht im Fahrzeug platziert werden, jedoch nicht mehr als 50 Kilogramm. Erhält das Fahrzeug die Zulassung in Permit B-Konfiguration, wird es dann mit dem Aufkleber an Front und Heck gekennzeichnet, um eben die Starter damit zu symbolisieren. Das eine Erleichterung quasi für Leute, die vielleicht mal mit so einem Mini-Challenge bzw. mit diesem Permit-B-Fahrzeug rumfahren können. Grundsätzlich fragt man sich da nicht, warum man, wenn man schon diese Autos zulässt, vielleicht eine eigene Klasse bilden kann. Weil ich denke mal grundsätzlich, dass alte Mini-Challenge-Autos, gerade aus der Mini-Challenge Germany aus den letzten Jahren, sicherlich noch irgendwo vorhanden sind. Und diese Fahrzeuge passen ja dann doch auch leistungstechnisch in so eine VT bzw. vielleicht eine Special-Klasse hinein. Und von daher sollte das eigentlich sicherlich möglich sein, egal wie man das sich jetzt hier rumdreht und wendet. Vielleicht auch in einer H-Kategorie, da müsste man sicherlich auch da in den Regelbüchern noch einiges umändern. Fest steht aber auch, dass wir in dieser Saison, das war mehr oder weniger eine frische Meldung, die wir bekommen haben, nämlich Glickenhaus Racing nicht an den Start gehen wird, das Team rund um James Glickenhaus damit zum Saisonbeginn bzw. über die komplette Saison 2023 nicht an der Nordschleife mehr vorhanden. Das hat sicherlich mit dem Programm der WEC zu tun, der ja an diesem Wochenende Auftakt feiern wird mit den Sebring 1000 Meilen, und das wird dann eben über diese Distanz gefahren, und da haben wir ja schon im ersten Teil ausführlicher auch dann über die Glickenhaus-Mannschaft geredet. Doch für das Jahr 2024, also im nächsten Jahr, plant das Team dann die Rückkehr in die Eifel, dann auch gleich mit zwei Fahrzeugen. Seit 2011 ist ja das Team beim Langstreckenklassiker aktiv und hat bislang noch keine Ausgabe verpasst. Dies wird sich aber dann im Jahr 2023 ändern. Somit haben wir die Scuderia Cameron Glickenhaus Mannschaft seit dem Jahr 2011 dann jetzt das erste Mal nicht mehr dabei beim Rennen von der Schleife. Auch eine Änderung, die es noch gab, das betrifft aber eher dann das 24-Stunden-Rennen, da blicken wir dann gleich drauf, schauen aber erstmal auf die GT3-Fahrzeuge, nämlich auf die drei großen oder beziehungsweise auf ja das, was die großen Teams so bringen. Rover Racing unter anderem ja mit einem speziellen Programm jetzt an diesem Wochenende unterwegs, da stehen die Fahrer schon fest. Dries Van Thor und Maxi Mateur starten für Rover Racing in den NLS-Saisonauftakt. Dabei teilen sich jeweils die beide Autos. Also werden man die 98 und die 99 eben geplant dann eben damit sitzen und die ersten Nordschleifenrunden in dieser Saison dann anstehen mit natürlich dem Training und dem Qualifying und natürlich auch dem Rennen, das dann über die 4-Stunden-Distanz traditionell gehen wird, damit die Rover Racing-Truppe am Anfang zwar etwas noch dezimiert, zumindest mit dem Aufgebot, wo man mit ja starten möchte, aber das wird sich sicherlich ja dann auch über die Saison 2023 dann ändern, spätestens ja dann mit dem Lauf in gut zwei Wochen beim NLS-Rennen Nummer 2. Auch eine Truppe bzw. eine komplette Mannschaft mit rund um Mercedes AMG, die wir ja in diesem Jahr haben. Mercedes AMG stockt ja in diesem Zug dann doch sehr weit auf. Man will unbedingt den 24-Stunden-Rennen-Titel sich wieder zurückergreifen. 2016 ist der letzte Titel mit dem damaligen Debüt des Mercedes AMG GT3s in dieser Form ja schon passiert, damals ja noch in der Ausgangsstufe 1. Jetzt haben wir ja schon die Evo-Stufe 2020 gesehen mit diesem Fahrzeug, und eben Mercedes AMG Customer Racing wird sich davon nicht beeindrucken lassen. Wie gesagt, viele Jahre ist es ja schon her mit dem Titel auf der Nordschleife mit den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Und jetzt will man sich eben jetzt wieder damit aufstellen. Es gibt zwei Mercedes AMG Performance Teams, also die vom Werk aus Stuttgart direkt gefördert werden. Falterbach Stuttgart quasi, in dem Sinne die Allianz, die dann auch für die ersten Events der NLS dann gemeldet sind. Mercedes AMG Team GetSpeed nimmt dann ab dem NLS 2 mit zwei hochkarätigen besetzten Fahrzeugen teil, die anlässlich tatsächlich des 10-jährigen Bestehens dann des Rennstalls in einer speziellen Jubiläumslackierung dann starten werden. Das Team von GetSpeed startet dabei mit folgenden Fahrern, mit Adam Christodoulou, mit Maro Engel, Maximilian Götz, Jules Gounon, Daniel Junkadea und Fabian Schiller, ausschließlich da Mercedes AMG Werksfahrer. Ergänzt wird das Unterstützeraufgebot dann durch das Team von Bilstein, die ab dem ersten Lauf dann das Auto mit der 8 einsetzen werden. Mehrzahl der Rennen von Philipp Ellis, Raffaele De Marcello und Luca Stolz werden davon pilotiert. Die drei Performance-Fahrzeuge treten in der Pro-Klasse an natürlich. Zusätzlich wird dabei das Team von Hubert Haupt Racing an den Start gehen. So wie erstmals ein Mercedes AMG GT4 wird von dem Team eingesetzt. Hubert Haupt, Jordan Love und Ayun Maini werden dabei das GT3-Fahrzeug steuern und dabei mit dem Debüt von des GT4-Fahrzeugs werden Reinhold, Renger, Florian und Tobias Wahl dann in der SP10-Klasse in der Nürburgring-Langstreckenserie starten. Auch werden Teams, die wir schon lange Zeit kennen aus der NLS, dabei starten mit zwei Autos, die mit Goodyear bereift sind, nämlich die Schnitzelheim Racing Mannschaft. Die setzen wieder ihre beiden Autos ein mit dem Mercedes-AMG GT3. Da ist das Fahrerduo bisher noch nicht bekannt. Wir haben zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Starterliste. Das reichen wir dann im Laufe des Takes hier auf. Da unterbrechen wir dann kurz unseren Take und reichen dann quasi die Starterliste nach. Und auch dann CP Racing wird wieder zurückkehren, dann mit Michelin. Die finale Fahrerbesetzung, wie gesagt, wird später bekannt gegeben. Aber CP Racing ja in der 24-Stunden-Serie der Griventic ja jetzt in der letzten Zeit unterwegs gewesen. Und jetzt eben wieder zurück auf der Nordschleife. Das macht man ja oft gerne vor dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, dass die CP Racing-Mannschaft von rund um Charles Putman da wieder zurückkehrt auf das Terrain der Nordschleife. Macht man ja immer noch sehr gerne. Und die Schnitzelheim Racing-Mannschaft ja auch seit dem letzten Jahr auf der Nordschleife zu finden mit dem GT3-Fahrzeug. Sonst ja immer in den kleineren Klassen, in Anführungszeichen, dann dort unterwegs gewesen, aber jetzt tatsächlich seit dem letzten Jahr dann auch mit dem Mercedes AMG GT3. Auch den NLS-Saisonauftrag werden bestreiten, nämlich die Dynamic GT-Mannschaft. Dabei wird das Auto pilotiert von Christian Engelhardt, Ayhan Chang-Güven und Laurin Heinrich, das Auto sich teilen werden bei dem Saisonauftakt an diesem Wochenende. Laurin Heinrich ja in seiner ersten richtigen GT3-Saison, in seiner Debütsaison, und damit tritt er der Dynamic GT-Mannschaft bei, mit eben Ayhan Chang-Güven und Christian Engelhardt. Diese werden dann mit Pirelli an den Start gehen. Pirelli fördert die Dynamic GT-Mannschaft für die Entwicklung der Reifen dann auf der Nordschleife und die möchten natürlich dann auch Ergebnisse sehen. Und von daher wird man da sicherlich gespannt sein, wie sich das entwickeln wird. Man hat ja auch den Test im letzten Jahr gefahren mit dem neuen 992 bei den letzten NLS-Läufen. Da hatte ja bei den Tests Falken extrem Pech, da hingegen die Dynamic GT-Mannschaft nicht so. Man konnte da tatsächlich planmäßig mit dem Testfahrzeug testen. Bleiben wir aber weiterhin bei Porsche und schauen auf das Grello-Fahrzeug. Grello mit ein wenig australischem Touch, kann man sagen, dazu, nämlich die EMA Motorsport-Mannschaft, die ja jetzt seit dieser Saison jetzt auf dem Auto mitthront. Mantai EMA gibt damit Ausblick auf die Saison 2023 und damit starten unter anderem die Werksfahrer Michael Christensen, Kevin Estre, Frederik Markovecki und Thomas Preining auf dem Auto der 911. Zuvor ist die Teilnahme an den ersten zwei Läufen der Nürburgring Langstreckenserie sowie den 24-Stunden-Qualifiers mit unterschiedlicher Fahrersetzung geplant. Alle vier Werkspiloten werden zeitgleich aber bei den 24 Stunden vom Nürburgring starten. Voraussichtlich werden wir dann erstmals nur Thomas Preining auf dem Auto zu sehen werden, wenn das Team dann ab diesem Wochenende dann starten wird, ist die Frage, wie man sich da vorbereiten wird. Gerade natürlich mit der Überschneidung der FIA WEC und der IMSA in den USA, das ja mit an diesem Wochenende noch stattfinden wird. Von daher wird es sicherlich schwierig sein, sich dort vorzubereiten. Die Frage ist natürlich, ob jetzt Thomas Preining alleinig da starten wird, also dass man sich quasi wie Rowe sich als Einzeltester so ein bisschen ausgibt oder man da noch jemanden hinzuholt, den wir bisher noch nicht kennen. Das wird sicherlich interessant sein, aber wie gesagt, Mantai EMA Motorsport, eine neue Allianz, haben wir ja schon öfter mal hier im Podcast gesprochen, die sicherlich interessant sein wird, auch über Laufe der Saison 2023. Blicken wir jetzt aber mal auf die Starterliste. Insgesamt 124 Fahrzeuge gehen am Samstag an den Start. Zumindest diese vorläufige Teilnehmerliste ist bekannt. Das Ganze eben der Stand am 15.03. um 14:11 Uhr. Und darunter dann 25 Autos der Klasse GT3. Damit die stärkste Klasse tatsächlich in dieser Ausführung, die wir hier erleben dürfen. Damit fangen wir an im Endeffekt mit der Falken Motorsport Mannschaft. Joel Eriksson und Sven Müller, die sich ein Auto teilen. Mit der 3, Falken Motorsport ja komplett neu aufgestellt. Auch dann mit dem zweiten Fahrzeug, nämlich mit Nico Menzel und Martin Ragginger. Scherer Sport Team PHX, also Phoenix Racing. Scherer Sport quasi jetzt komplett in der Namensschaft von Phoenix Racing. Vincent Kolb und Frank Schippler, wie gewohnt, auf der 5 zu sehen. Anders hingegen auf dem Schwesterfahrzeug. Dort werden Kim-Louis Schramm und Ricardo Feller Platz nehmen. Wohingegen jemand, der fehlen wird auf der 16, Jakub Kermaziak, komplett woanders zu finden ist. Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Machen wir weiter mit Hubert Haupt Racing. Dort werden Hubert Haupt, Ayun Maini und John Love das Steuer über die 4 Stunden pilotieren. Konrad Motorsport auch dabei mit Maximilian Hackländer. Aktuell der einzige auf diesem Fahrzeug gemeldet. Weiter machen wir auch mit Mercedes-AMG Team Bildstamm mit der 8, Raffaele Macello und Luca Stolz, die das Auto pilotieren werden. Weiter machen wir auch mit dem Schnitzel am Racing-Auto, Marcel Marschewitz auf der 11 unterwegs. Das Schwesterfahrzeug fehlt, wird aber sicherlich im Laufe der Saison dann noch dazukommen. Gehen wir weiter mit Pro Sport Racing. Dort Maxim Domarey und Christoph Breuer am Start. Das die Aston Martin Fraktion bei Pro Sport Racing. Dynamic GT haben wir noch mit Christian Engert, Ayan Cengüven, Lauren Heinrich, haben wir ja eben schon besprochen. Also nichts Neues. Rotonic Racing hingegen dann doch sehr neu dabei, muss man sagen. Dennis Osen, Tobias Müller, die sich das Auto teilen werden. Rotonic Racing an sich selber nicht neu dabei, aber dann jetzt mit Porsche unterwegs. WTM bei Rinaldi Racing, Leonard Weiß, Jochen Krumbach und Daniel Keiwitz, die sich das Auto teilen werden in der Pro-AM-Kategorie, genauso auch wie Huber Motorsport, Joachim Theissen, Klaus Rader und Dennis Fetzer. Da wird sicherlich dann Nico Menzel zumindest in der Anfangsphase fehlen, aber sicherlich Dennis Fetzer auch jemand, der in diese Region reinfahren kann. Haben wir noch ein Auto aus der Pro-Kategorie, Calvin van der Linde, Marco Mappelli im Lamborghini Huracan GT3. Also für Calvin van der Linde eine komplett neue Umstellung auf das Auto Lamborghini Huracan GT3. Ich meine, ist im Endeffekt von der Fahrcharakteristik her nichts anderes als der Audi, aber zumindest andere Marke, anderes Vorgehen vielleicht bei so einem Auto auf der Nordschleife, muss man einfach mal sehen. Publikumsliebling, was wieder zurückkommt in die SP9 mit der Pro-AM-Kategorie, erstmalig dann eingesetzt mit diesem Auto, ist Frikadelle Racing, Felipe Fernandez-Laser und Klaus Abelin, die zumindest den ersten Lauf bestreiten werden. Da ist ja noch ein Teil in den USA, wie zum Beispiel Nicky Katzberg, der ja auch noch später dann dazu kommen wird in Richtung des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring. Audi hat sich natürlich auch gedacht, Car Collection unterstützen wir auch in diesem Jahr. Dort dann auch dabei Luca Engsler, Jill Magnus und Dennis Marshall auf der 33 unterwegs. Und gehen dann jetzt auf das Auto von Walkenhorst Motorsport ein, beziehungsweise auf die Autos von Walkenhorst Motorsport auf der 34 hingegen. Da haben wir unseren Kollegen Jakub Kermaziak, wie gesagt, letztes Jahr auf sich aufmerksam gemacht mit den Siegen auf der 16 und jetzt eben auf der 34 unterwegs. Andy Sucek, sein Partner aus Spanien, da auf dem 34er-Wagen. Das zweite Pro-Auto von Walkenhorst Motorsport wird pilotiert vom Franzosen Thomas Neubauer und von Jake Dennis in dem Auto 35. Und wie gesagt, BMW M4 GT3. Weiter geht's dann auch mit Jörg Müller, Mario van Bohlen und Friedrich van Bohlen auf dem Pro-RM-Fahrzeug mit der 36. Auch das Schwesterfahrzeug von Pro Sport Racing, Mike David Ortmann, ist dabei mit der 37. Dann haben wir noch weitere Autos von BMW. Die geben wir frühstücken mal in dem Sinne ab mit dem BMW Junior Team. Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen, die mit der 44 an den Start gehen und eben Rowe Racing mit Dries Van Thor, Maxi Martin mit der 98 und mit der 99 unterwegs, die sich ja eben diese beiden Autos tatsächlich teilen werden, die beiden Belgier. Machen wir noch weiter mit CP Racing, Charles Espenlauf, wie gesagt, der ja in dem Sinne Initiator. Der wird noch Shane Lewis und Maxime Solé mitnehmen auf der 45 im Pro AM Auto. Und dann haben wir noch das letzte Auto in der SP9-Kategorie, nämlich das 911er-Fahrzeug Thomas Preining. Und Marco Holzer wird sich dazu gesellen. Hat ja im letzten Jahr auch mal hier und da mal ein paar Ausritte gemacht in Richtung Lamborghini, jetzt aber wieder zurück. Mit seinem Landsmann, nämlich im Porsche 911 GT3 R von Manta IMA Motorsport. Schauen wir noch auf die größer besetzten Klassen, wie zum Beispiel Cup 2, 15 Fahrzeuge, unter anderem da neu dabei Max Kruse Racing, Benjamin Leuchter, der neu mit dabei ist in dieser Kategorie. Auch das ADAC Sachsen e.V. Team mit Dominik Vogel, also das Konstrukt rund um Vogel Racing, da ja auch mit dabei in der Cup 2 Kategorie. Großartig, sonst hat sich nicht viel geändert. Müller Motorsport weiterhin mit dabei und auch Fricadelli Racing oder auch die Batul Mannschaft, die sich da dazu gesellt. Black Falcon als eingespielte Mannschaft, wie auch die K. Krämer Racing Truppe weiterhin ja auch in der Cup 2 zu sehen. Gehen wir noch in die SP10 Klasse hinein, nämlich zu der Teichmann Racing Truppe. Die sind ja auch neu dabei, letztes Jahr schon das Auto getestet mit dem mit der Supra GT4. Das macht man jetzt auch weiter, man verfolgt dieses Projekt eben weiter mit Stefan Brunmädel, mit Konstantin Schöll und Hendrik Still, also eine starke Fahrerbesetzung, genauso auch wie mit Georg Griesemann und Scott Marshall, die auf dem 190er-Fahrzeug besetzt werden. Auch neu dabei eben die KCMG-Truppe, die haben wir schon in einem unserer Updates schon vorher hin in unserem Bericht dort gehabt. Sonst die SP10 mit neuen Fahrzeugen ganz gut besetzt, muss man wirklich sagen. Die stärkste Nicht-GT3-Klasse hingegen besetzt, aber neben Cup 2 und Cup 3, die jeweils eben 15 Fahrzeuge mitbürgen, die VT2 FWD-Kategorie, die jetzt ein bisschen noch diverser aufgestellt ist. Hyundai i30N haben wir im letzten Jahr schon gesehen, aber jetzt zum Beispiel der Mini John Cooper Works von Bulldog Racing, die werden sich da auch mit dabei gesellen, eingesetzt eben von Bulldog Racing. Nürburgring ist da die Anschrift und eben einem Team, was wir auch im letzten Jahr schon beim 24-Stunden-Rennen bewundern durften. Der Sorg BMW M oder der BMW 128 Ti ist weiterhin auch dabei von SRS Team Sorg Rennsport. Weiterhin haben wir auch noch das Auto dabei mit Hyundai Driving Experience, Markus Wilhard, Garrett Holthaus, Tobias Overbeck und Michael Bohrer. Hyundai ja auch in dem Sinne breit aufgestellt in diesem Jahr, denn man will ja die Michelin Pilot Piloten dort ausbilden. Das macht man in einem der anderen Fahrzeuge, nämlich das in der 486 mit Michael Lewis und Tyler Hagler und auf dem 87er Auto mit Mawson Philipp und Harold Gottsacker, die sich dort das Auto teilen werden in der 486 und beziehungsweise dann in der 487. In der VT2 R plus 4WD bleibt hingegen die Dominanz von BMW weiterhin bestehen mit den 330i-Modellen bzw. mit dem 328i, was ja dort bestritten wird. Nur ein Ausreißer ist dabei, nämlich das Toyota Tires with Ring Racing Aufgebot, dort ja im letzten Jahr schon getestet worden und das hat sich auch aus ihrer Sicht als gar nicht mal so schlecht hinausgestellt. Blicken wir noch auf die H-Kategorie, VLN Gruppe H 4, nämlich der M3 E92 GTR von Bernd Chill Schulte und Ersin Yüskan sind dabei. 600er Aufgebot und der Clio RS von MSC Adenau e.V. im ADAC, Stefan Epp, Michael Uwelzer und Timo Karz, die sich dieses Auto teilen werden. Schauen wir noch ganz fix in die Klasse der Cup 3. Dort ja auch in diesem Jahr wie gewohnt die gewohnten Teams dabei. Adrenalin Motorsport, Black Falcon, Team Texter, Name It. Wie gesagt, Team Matrol, Avia Sorg oder Avia W und S Motorsport. Nicht Avia Sorg, sondern Avia W und S Motorsport. Die dabei sind K. Teichmann Racing und auch K. Krämer Racing sind dabei. Teichmann Racing hingegen neu in dieser Kategorie zum Jahr 2023. Das ist so ein kleiner Überblick, natürlich über das Feld. Natürlich die GT3 haben wir jetzt ein bisschen mehr behandelt als vielleicht die anderen. Sicherlich bekommen wir nächste Woche auch natürlich einen Einblick auf die Rennen der Hauptkategorien, wo es dann auch um die Meisterschaft geht, heißt VT2 und natürlich auch die Cup 2 und Cup 3. Da wird es sicherlich dann über die Saison um die Meisterschaft gehen. Wir behandeln das weiterhin in unserem Podcast hier, die Nürburgring Langstreckenserie, dieses Jahr weiterhin auch im Programm dieses Podcasts in ausführlicher Form, heißt Interviews von vor Ort und Eindrücke, die wir auch dort dann vor Ort liefern werden und dies auch eben tun in diesem Podcast bei uns hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Und damit sage ich, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Freitag keine Ausgabe, da beschränken wir uns eben auf dem, was dann sein wird in Richtung dann der nächsten Woche. Und freuen uns dann eben jetzt am Freitag eben auf die WEC, am Samstag auf die Nürburgring-Langstreckenserie und auf die IMSA und das dann alles nächste Woche in der Analyse bei uns wieder zu hören. Danke mich fürs Zuhören, folgt uns auf Social Media und bis dahin, ciao, tschüss und bye, bye. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplore. Redaktion Lukas Storms und meinsportpodcast.de. Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de. GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.